Die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Sie verschwindet so langsam aus den Medien des Mainstreams. Zu groß ist wohl die Gefahr, dass immer mehr Deutsche fragen, wer die Verantwortung trägt für einen Katastrophenschutz, der oft vollständig versagt hat. Doch den Bürgern ist das Thema viel zu wichtig, um es aus wahltaktischen Gründen der Altparteien verschwinden zu lassen. In einer aktuellen Umfrage sind über 80% der Deutschen der Meinung, hier muss aufgeklärt, hier müssen Schuldige benannt und vor allem hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden. Deutschland darf einer Katastrophe nicht kopf- und orientierungslos ausgeliefert sein. Hier müssen Konzepte umgesetzt werden, die die AfD bereits hat, wie Sie gleich hören werden. Hier in 7 Tage Deutschland. Guten Tag und willkommen damit zur neuesten Ausgabe unseres Wochenendpodcasts, sagt Detlef Frier. Wir sprechen heute noch einmal mit Rüdiger Lukassen, Spitzenkandidat der AfD in NRW, Landesvorsitzender dort, Oberst im Generalstab AD und Betroffener der Flutkatastrophe. Das Haus, in dem seine Wohnung in Bad Münstereifel liegt, ist einsturzgefährdet. Er hat in dieser Woche persönliche Dinge und Möbel gesichert, gerettet, was zu retten ist. Und er erhebt schwere Vorwürfe. Linksgrün dominierte Behörden hätten das Unwetter erst zur Katastrophe gemacht.
Das ist ja genau der Knackpunkt in unserer Gesellschaft, dass so etwas eben nicht geübt werden darf. Die Kommunen sind in ihrer Administration, in den Behörden schon durchtränkt von linksgrünen Angestellten und Beamten. Und die wollen so etwas nicht im Frieden üben, weil es ja quasi militärischen Charakter hat oder weil sogar Uniform nicht nur von der Bundeswehr, sondern auch Roten Kreuz und so weiter dann mit anwesend sind. Das hat militärischen Charakter, das wird abgelehnt. Und jetzt haben wir das Dilemma. Die AfD wird dafür sorgen, dass sich das wieder umkehrt.
Der Staat, so Lukassen, wäre nicht mehr durchsetzungsfähig. Er würde den Schutz der Bürger nicht ernst genug nehmen.
Weil genau diese Einstellung fehlt, das Durchsetzungsvermögen des Staates, die Daseinsvorsorge für seine Bürger auch umzusetzen und dazu natürlich auch gemäß dem Rundfunkstaatsvertrag die Öffentlich-Rechtlichen auch anzuhalten und entsprechend zu berichten, das heißt auch vorher zu warnen. Meine Heimat aus der Kindheit und Jugendzeit, Schleswig-Holstein, da war das ganz normal. Ich kann mich an die Sturmfluten der 60er Jahre erinnern. Ich habe das heute noch im Ohr. Jetzt unterbrechen wir die Sendung für und. Und dann wurde entsprechend gewarnt und man hat in den verschiedenen Stufen sich darauf einstellen können. Ein ganz normaler Vorgang, mit dem bin ich groß geworden und der wird heute verneint. Das ist nicht die Fürsorge, die Politiker haben walten zu lassen, eben dem Wohl des deutschen Volkes zu dienen.
Viele Menschen waren im Hochwasser auch aufgrund mangelnder Kommunikation mit den Rettungskräften und mangelnder Koordination der Retter auf sich selbst gestellt. Hilfe kam unter anderem von der AfD. Damian Lohr ist Landtagsabgeordneter der AfD in Rheinland-Pfalz. Dort liegt die besonders hart getroffene Eifelregion. Er berichtet.
Ja, also wir haben ja ziemlich zeitig Hilfe organisiert und konnten bis heute auch über 300 Helfer verteilen. Die Menschen sind natürlich sehr, sehr dankbar, weil man kennt es ja, Politiker gehen oft hin, machen eine traurige Miene und sagen, ja, jetzt kommt die Hilfe bald. Wir haben das erlebt in Schuld, in einem sehr, sehr stark betroffenen Dorf. Da mussten die Leute aufhören zu arbeiten, als Kanzlerin Merkel dann da war, aus Sicherheitsgründen und so weiter. Und da waren die Leute entsprechend halt auch sauer, weil sie ja quasi in ihren Aufräumarbeiten so verhindert wurden. Insgesamt haben die Menschen, denen man geholfen hat, die waren natürlich sehr, sehr dankbar, weil das wird auch noch Wochen, teilweise Monate dauern, bis dort alles beseitigt ist an Schäden. Man erfährt sehr, sehr viel Dankbarkeit. Also Leute brechen in Tränen aus, weil sie ja nicht mit dieser Solidarität gerechnet haben, die auch bundesweit wirklich, was ich als Koordinator der Hilfen in Rheinland-Pfalz erlebt habe, wirklich riesig ist. Ein Bus aus Brandenburg kam innerhalb von 24 Stunden, wurde ein Bus mit 17 Mann organisiert, mit Tonnen von Hilfsgütern. Also diese Solidarität ist wirklich einzigartig, die man in dieser Zeit erlebt.
Über die Hilfe mit dem Brandenburgischen Volksexpress hatten wir bereits in der vergangenen Woche hier in 7 Tage Deutschland berichtet. Damian Lohr, wie geht es jetzt weiter? Was muss sofort passieren?
Also ich glaube, wir brauchen beides. Also einmal die Solidarität durch Spenden, aber natürlich muss auch der Staat, der ja definitiv an einer oder anderen Stelle Schuld haben wird, wird dafür aufkommen müssen. Also durch diese ausgebliebene Warnung gibt es ein staatliches Versagen an dieser Stelle und da darf es am Ende gar keine Diskussionen darüber geben. Die Menschen müssen alle ein Haus überm Kopf haben und dürfen nicht vor den Trümmern ihrer Existenzen stehen. Das darf nicht passieren.
Doch die Solidarität kennt leider auch Grenzen. Von Organisationen wie Fridays for Future wurden die Toten und das unermessliche Leid der betroffenen Menschen politisch und ideologisch instrumentalisiert. Statt zu helfen, wurde demonstriert. Nicht das Versagen der Regierenden wurde angeprangert. Einzig der Klimawandel wäre für alles verantwortlich. Carlo Clemens, Bundesvorsitzender der Jugendorganisation Junge Alternative, hat wenig Verständnis.
Ja, es passt ja erstmal zunächst zu Friday for Future. Da wird immer ganz viel heiße Luft fabriziert und da werden immer ganz große Reden geschwungen. Und insofern war das die Reaktion von Friday for Future, die man hätte erwarten können. Da wird Panik gemacht, da werden irgendwelche Weltuntergangsszenarien an die Wand gemalt. Man muss aber auch fairerweise sagen, es waren nicht nur Luisa Neubauer, sondern eigentlich alle Politiker bis hin zum Bundespräsidenten, die fast schon monokausal gesagt haben, ja, diese Flutkatastrophe war Folge des Klimawandels und deswegen müssen wir jetzt noch schneller die Klimaneutralität erreichen und noch mehr Windräder bauen und noch mehr Solarpaneele subventionieren und Elektroautos, damit sowas in Zukunft nicht nochmal passiert.
Carlo Clemens, Bundesvorsitzender der JA. Damian Lohr, AfD-Abgeordneter in Rheinland-Pfalz, und NRW-Landeschef Rüdiger Lukassen diskutieren weiter auf AfD-TV über die Ursachen für die und die dringenden politischen Lehren aus der Hochwasserkatastrophe. Ab heute ist das Video online. Der Link steht in der Beschreibung des Podcasts. Wir sagen unbedingt anschauen, gleich jetzt am Wochenende, wo die Zeit dazu da ist. Sie hören den AfD-Wochenend-Podcast. In 7 Tage Deutschland bleiben wir noch bei dem, was Carlo Clemens gerade angesprochen hat. Windräder, Solarzellen, das kann nicht die Zukunft für unser Land sein. Wie Deutschland seinen Energiebedarf sicher und vernünftig decken kann, da fragen wir jetzt in Sachsen nach. 170 Forscher aus allen Teilen dieser Welt haben gerade einen Brandbrief geschrieben. Sie sagen, das Konzept der sogenannten erneuerbaren Energien kann und wird nicht aufgehen. Überall wird Elektromobilität teils ja mit absurd hohen Subventionen forciert und zum Retter eines vermeintlich in menschengemachte Schieflage gebrachten Weltklimas gemacht. 14 Millionen E-Autos sollen 2030 allein in Deutschland unterwegs sein. Das hat zur Folge, dass der Strombedarf auf ungeahnte Höhen ansteigt. Auf der ganzen Welt. Aber eben nicht mehr mit Wind-, Wasser- und Solarenergie gedeckt werden kann. So viele Windmühlen können wir gar nicht bauen, so viele Felder, um sie mit Solarpanelen zuzustellen, haben wir gar nicht. Gas, Öl und Kohlestrom könnten uns also noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Die Forscher schlagen aber einen anderen Weg vor. Sie setzen in erster Linie auf die Atomkraft. Die AfD-Fraktion in Sachsen geht da einen sehr ähnlichen Weg. Das lassen wir uns jetzt vom Fraktionschef von Jörg Urban erklären. Schönen guten Tag, Herr Urban.
Guten Tag.
Sie haben eine Aktion mit dem Titel Kernkraft, na klar, ins Leben gerufen, mit einem sehr ähnlichen Ansatz?
Jawohl, der Erhalt der Kernenergienutzung in Deutschland ist ja Programm der AfD. Wir wollen, dass die bestehenden Kraftwerke weiterbetrieben werden und wir wollen auch Kernforschung in Deutschland weiter gefördert wissen. Und wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Wir sagen, wer A sagt, muss auch B sagen. Wir wollen, so wie viele andere Länder auch, dass Deutschland wieder zur Kernenergienutzung zurückkehrt. Es gibt moderne, sichere Kernkraftwerke. Die Entwicklung geht weiter. Es gibt Forschung zu noch moderneren Kernkraftwerken, die viele Probleme lösen, die wir jetzt haben. Und wir sind eine Forschungs- und Technologienation immer noch. Wir müssen aufpassen, dass wir es bleiben. Und da gehört natürlich so eine Hochtechnologie wie die Kernenergie dazu. Und die wollen wir nicht bloß erforschen, die wollen wir auch nutzen in Deutschland.
Aber wenn wir ehrlich sind, seit Tschernobyl und Fukushima hat die Kernenergie ja einen sehr schlechten Ruf. Warum setzen Sie sich trotzdem für neu zu bauende Kernkraftwerke ein?
Also ich glaube, die Diskussion um die Sicherheit von Kernkraftwerken ist ein bisschen in den 80er Jahren hängen geblieben. Die Entwicklung geht weiter und man muss auch über den Tellerrand hinausschauen. Die anderen großen Nationen sind ja auch nicht bloß Verrückte, die jetzt sagen, es ist eine unsichere Technologie, deswegen stellen wir die bei uns hin. Wenn Japan sich entscheidet, die Kernenergie auszubauen, nachdem die erst vor kurzem dieses große Reaktorunglück in Fukushima hatten, dann zeigt das doch, dass dort auch Menschen drüber nachdenken, was sind denn die Ursachen für solche Unfälle und was nicht. Es gibt eine Abwägung von Nutzen und Risiken und das ist eben nicht nur Japan, es sind viele unserer Nachbarländer auch. Tschechien hat ein Kernkraftwerk, die bauen weiter aus, die Niederlande wollen stark ausbauen, Schweden hat den Weg des Atomausstiegs verlassen. Und jetzt unser direkter Nachbar hier in Sachsen, auch Polen, will 6 neue Reaktoren bauen. Also der internationale Trend ist da und der ist auch unserer Sicht berücksichtigt, weil wir mit modernen Kernkraftwerken eben die Sicherheitsaspekte erfüllen können. Und auch das Problem der Reststoffe, dort zeichnen sich Lösungen ab, die zum Teil schon funktionieren, zum Teil noch entwickelt werden müssen. Da erwarte ich einfach eine gewisse Technologiefreundlichkeit. Wir sind gerade hier in Sachsen ein Standort von vielen Hochschulen. Wir haben sehr viele Wissenschaftler hier. Ingenieure werden ausgebildet an unseren Hochschulen. Dort brauche ich einfach mal ein bisschen Zukunftsoptimismus, dass man keine Angst vor Hochtechnologie hat, sondern dass man ganz bewusst sagt, dort wollen wir mitspielen.
Bleiben wir ganz kurz beim Stichwort Atommüll. Das ist ja ein doch eher ungelöstes Problem. Es gibt keine Kraftwerke, bei denen ein Recycling vollends gelingt. Sind Sie da trotzdem zuversichtlich?
Ja, wir haben heute schon Kraftwerke, die Atommüll in Anführungsstrichen weiter nutzen. Ich glaube, Frankreich produziert schon 10% seines Atomstroms aus Material, was recycelt wird. Und auch in Russland gibt es schon seit mehreren Jahren Brutreaktoren, die Restmüll verarbeiten, die am Netz sind. Also es sind keine Versuchsreaktoren, sondern ganz normale, im Netz integrierte Reaktoren, die dort einspeisen und die Reststoffe verarbeiten. Und wir sehen, dass in der ganzen Welt auch die Entwicklung der Reaktoren der vierten Generation beginnt. Dort wird mit flüssigem Brennstoff gearbeitet, der dann auch einfacher zu handeln ist, was das Herausfiltern einzelner Stoffe, das Beimischen einzelner Stoffe angeht. Dort sind sehr interessante Entwicklungen. Und wie gesagt, wir sind hier in Deutschland ja nicht bloß eine Nation der Dichter und Denker, sondern eben auch der Wissenschaftler und Ingenieure. Wir sollten davor keine Angst haben. Wenn andere Länder dort weiter forschen und weitermachen, dann denke ich mal, sollte Deutschland vorne mitspielen.
Ich höre, dass es bei Ihnen so eine leise Hoffnung gibt, dass selbst die Grünen irgendwann mit der Kernenergie mal liebäugeln könnten. Das klingt erstmal absurd, Herr Obern. Wie kommen Sie darauf?
Ja, vielleicht auch zwei Aspekte. Das eine ist, die Grünen sind ja keine ideologisch gefestigte Partei. Man denkt das immer, aber auch die Grünen sind natürlich reine Machtpolitiker. Die werfen gern das über Bord, was sie gestern gesagt haben, wenn sie der Meinung sind, heute nützt es ihnen. Wir haben das beim Pazifismus gesehen. Heute sind die Grünen mit die größte Kriegstreiberpartei, wenn es darum geht, NATO-Kriege in fremden Ländern zu führen. Aber auch die Grünen, sage ich mal, sind ja international verschieden aufgestellt. In Ländern wie Kanada oder Finnland befürworten die Grünen Kernenergie, weil sie eben CO2-arm ist. Also ich meine, der Sprung ist dann nicht so groß, wenn dann die internationalen Kollegen sagen, wir sind pro Kernenergie. Und mit der schönen Begründung Klimaschutz ist ja heute fast alles möglich. Also ich denke, auch diesen Spagat kriegen die Grünen problemlos hin.
Kernkraft, na klar, heißt die Aktion Ihrer Fraktion. Da gibt es eine hochinteressante Internetseite, die wir sehr gerne in der Beschreibung dieses Podcasts für alle verlinken, mit Videos, Schautafeln und vielen Fakten. Herr Obern, was ist im Rahmen der Aktion von Ihnen noch geplant?
Also Sie haben es ja schon angesprochen, wir werden natürlich dafür sorgen, dass unsere Abgeordneten in den Wahlkreisen aktiv sind und dort für das Thema werben, weil das Wichtigste, damit wir in Deutschland Umdenken bekommen, ist natürlich, dass die öffentliche Meinung sich verändert. Die hat sich schon ein Stück weit verändert. Also wir hatten noch vor 20 Jahren eine Ablehnung von 70% der Deutschen, die sagen, Kernkraft muss mal aussteigen. Das ist heute schon bei knapp über 50, also das geht schon nach unten. Der internationale Trend geht weiter und wir wollen natürlich, dass in Deutschland dieses Umdenken zurück zur Kernenergie so schnell wie möglich stattfindet, weil jedes Jahr, was wir verlieren, hängt uns natürlich auch technologisch ab und als Industrienation wollen wir das nicht.
Jörg Obern, Fraktions- und Landesvorsitzender der AfD in Sachsen, bei uns in 7 Tage Deutschland zu Kernkraft, na klar, einer Aktion der Sächsischen Landtagsfraktion. Dankeschön, einen Gruß nach Dresden und gutes Gelingen für die Aktion, Herr Obern.
Dankeschön. Schöne Grüße zurück.
Der Wochenendpodcast der AfD aus Berlin. Sie hören 7 Tage Deutschland, die letzte Ausgabe im Juli. Der linksgrüne Gender-Irrsinn regt uns alle auf, nicht nur die Mitglieder der AfD, sondern einen Großteil aller Menschen in unserem Land. Wie stets neue Umfragen beweisen. Aber es sind nicht nur die Nachrichten in Radio und Fernsehen, nicht nur linksdominierte Behörden und Ministerien, die glucksen oder Sternchen, Unterstriche oder Doppelpunkte an den unpassendsten Stellen in Worte verpflanzen. Jetzt macht auch die Kirche den Unfug mit. Das Bistum Hildesheim hat auf seiner Internetseite eine sogenannte Handreichung zur gendersensiblen Sprache veröffentlicht. Sie richtet sich an die Mitarbeiter des Bistums und die mit dem Bistum kooperierenden Verbände und Einrichtungen. Adam Golkont, katholischer Sprecher der Christen in der AfD Nord, spricht gegenüber 7 Tage Deutschland von einem regelrechten Skandal. Die Handreichung bezeuge den Abfall vom Glauben der kirchlichen Obrigkeit im Bistum Hildesheim. Es sei ein Angriff auf die deutsche Sprache, der pauschal Respektlosigkeit und fehlende Wertschätzung unterstellt werde. Adam Golkont.
Wen Gott bestrafen will, den nimmt er zuerst den Verstand. So ein polnisches Sprichwort. Diese Handreichung ist das dümmliche Werk verirrter Feministen, die das Heil im Kampf gegen das generische Maskulin suchen und mit ihrem Genderunfug alle Gläubigen terrorisieren. Sie verstehen nicht oder wollen nicht verstehen, dass das grammatische Geschlecht von dem biologischen Geschlecht zu unterscheiden ist. Der Geschlechterkampf mit der Sprache stellt eine Form der Gotteslästerung dar. Auf der 8. Seite wird beispielsweise angeraten, anstelle von Gott der Herr die Worte »Du unser Gott« zu gebrauchen. Oder die Wendung Gott unser Vater durch guter Gott, der du uns Vater und Mutter bist, zu ersetzen. Man versucht damit also Gott durch einen neuen Sprachgebrauch zu entmännlichen. Dies stellt einen Angriff auf die Dreifaltigkeit Gottes als Vater, Sohn und Heiligen Geist dar.
Noch einmal ganz konkret. Gendern ist Gotteslästerung. Der Hirtenbrief der polnischen Bischofskonferenz hat schon im Jahr 2013 eindeutig klargemacht, dass die Gender-Ideologie nicht mit der christlichen Lehre vereinbar ist. Sie
ist das Ergebnis ideologischer und kultureller Veränderungen, die seit einigen Jahrzehnten tief im Marxismus und im Neomarxismus verwurzelt sind und von gewissen feministischen Bewegungen und der sexuellen Revolution gefördert werden. Der Genderismus steht für Prinzipien, welche der Wirklichkeit und der Integrität der menschlichen Natur völlig entgegenstehen, so die polnische Bischofskonferenz.
In einem persönlichen, sehr emotionalen Appell fordert Golkont das Bistum Hildesheim auf, den eingeschlagenen Weg zu verlassen.
In brüderlicher Liebe und in der Sorge um ihr Seelenheil und das der Gläubigen im Bistum Hildesheim rufe ich Sie, Ihre Exzellenz Bischof Wilmers, zur Umkehr auf. Nehmen Sie diese Handreichung zurück und verurteilen Sie die darin angeführte Gotteslästerung.
Adam Golkont, katholischer Sprecher der Christen in der AfD Nord, bei uns in 7 Tage Deutschland. Ganz harter Schnitt jetzt. Wir gehen nach Berlin. Zehntausende tanzen beim sogenannten Christopher Street Day durch die Straßen. Die Genehmigung für die Demonstration ist im rot-rot-grün regierten Berlin natürlich kein Problem und der Mainstream feiert die zur Schaustellung. Wenn allerdings besorgte Bürger gegen die noch immer drastischen Einschränkungen in der Corona-Hysterie in Berlin auf die Straße gehen wollen, wird ihnen das untersagt. Begründet mit eben diesen Corona-Grundrechtseinschränkungen. Massive Kritik kommt aus der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Georg Pazderski ist der Fraktionsvorsitzende. Guten Tag, Herr Pazderski. Was genau werfen Sie dem Berliner Senat denn vor?
Niemand versteht mehr, warum am vergangenen Wochenende der Christopher Street Day mit mindestens 65.000 Teilnehmern stattfinden durfte und am nächsten Wochenende Kundgebungen von sogenannten Querdenkern verboten werden. Das ist ganz klar Messen mit zweierlei Maß.
Wenn ich Sie da recht verstehe, werden die Grundrechtseinschränkungen in Berlin daran festgemacht, ob eine Demonstration politisch genehm ist oder eben nicht.
Wer rot-rot-grün in den Kram passt, darf offensichtlich machen, was er will. Sogar gewalttätige Ausschreitungen wie am vergangenen Wochenende werden stillschweigend geduldet. Sobald aber regierungskritische Töne zu erwarten sind, schlägt Innensenator Geisel wieder in alter SED-Tradition zu. Dieses Verhalten beschädigt unsere freiheitliche Demokratie massiv in ihren Grundfesten und ist darum klar zu verurteilen.
Kein Wort der Kritik an diesem Verhalten in der Mainstream-Presse. Die ist viel zu beschäftigt, heute die grüne Jarasch mal wieder zur möglichen nächsten regierenden Bürgermeisterin hochzuschreiben. Mit einer Grünen an der Spitze des Senats könnte ja noch mehr Ideologie zur Beschränkung unserer Freiheiten genutzt werden. Herr Pazderski, was raten Sie allen, deren Demos aus politischen Gründen verboten werden?
Inhalte von Kundgebung können und dürfen kein Anlass für Verbote sein. Ich ermuntere die Betroffenen daher ausdrücklich, gegen diese Willkürpolitik des Berliner Senats vor Gericht zu ziehen.
Und wir fügen noch hinzu, damit es auch in Berlin mal wieder so etwas wie ein bisschen Normalität gibt. Bitte bei der Wahl am 26. September alle 4 Stimmen für die AfD. 2 für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus und 2 für die Wahl zum nächsten Deutschen Bundestag. Dankeschön an den AfD-Fraktionsvorsitzenden in Berlin. Dankeschön, Georg Pazderski, in 7 Tage Deutschland, dem Wochenendpodcast der AfD. Wir gucken in 7 Tage Deutschland gleich ein bisschen aus Berlin raus, nämlich auf das, was drumherum liegt. Wir schauen im Land Brandenburg auf die Themen und die Kandidaten zur Bundestagswahl nach unseren Nachrichten aus den deutschen Ländern. Die kommen jetzt im AfD-Wochenend-Podcast, präsentiert von afdkompakt.de. Mecklenburg-Vorpommern. Landesregierung greift AfD-Antrag auf. Das Schweriner Bildungsministerium hat einen ursprünglich von der AfD-Fraktion im vergangenen Herbst als Antrag eingebrachten Vorschlag aufgegriffen. Danach sollen die Corona-Maßnahmen an das jeweilige örtliche Infektionsgeschehen gekoppelt werden. Wo gar keine Infektionen mit dem Virus festzustellen sind, sollten alle Maßnahmen in den Schulen wegfallen. Der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion Mecklenburg-Vorpommern, Jens-Holger Schneider, sagte AfD-Kompakt, die Landesregierung erschwere aber weiterhin trotz extrem niedriger Infektionszahlen unseren Kindern den Schulstart.
Zwar ist Präsenzunterricht geplant, doch nötigt man in den ersten beiden Wochen den Schülern während des gesamten Unterrichts das Tragen von Masken auf. Hinzu kommen regelmäßige Tests, die den Unterrichtsbeginn verzögern, die Schüler unnötigem Stress aussetzen und eine relativ hohe Fehlerquote aufweisen. Schüler ab 16 Jahren sollen geimpft werden, obwohl die Ständige Impfkommission keine allgemeine Impfempfehlung für die betroffene Altersgruppe ausgesprochen hat. Zwar ist das Einverständnis der Jugendlichen und ihrer Erziehungsberechtigten vorausgesetzt, doch setzt die gegenwärtige Impfkampagne mit ihren Mahnungen und Drohungen Eltern und Schüler unter einen erheblichen Druck, der eine freie Entscheidung und damit die Freiwilligkeit beeinträchtigt. Die AfD-Fraktion setzt sich demgegenüber für die Wiederaufnahme eines normalen Schulbetriebs unter Beachtung ausreichender Hygienemaßnahmen ein.
Sachsen, dramatischer Anstieg der Pflegebedürftigen. Regierung vergisst diejenigen, die am meisten Hilfe brauchen. Laut einem Bericht der Diakonie Sachsen steigt die Zahl der Pflegebedürftigen schneller als angenommen. Bereits heute brauchen fast 260.000 Menschen in Sachsen Pflege. Fast 80% von ihnen werden zu Hause betreut. 2015 ist noch davon ausgegangen worden, dass es im Jahr 2030 erst rund 240.000 Pflegebedürftige geben würde. Dazu erklärt Gudrun Petzold, Sprecherin für Seniorenpolitik der AfD-Fraktion Sachsen:
Wenn 80% der Pflegebedürftigen in ihren eigenen 4 Wänden betreut werden, so ist es unsere Pflicht, die Angehörigen, die diese schwere Aufgabe vielfach übernehmen, finanziell besser zu unterstützen. Die AfD-Fraktion hat deshalb in den zurückliegenden Haushaltsverhandlungen erneut beantragt, ein sächsisches Landespflegefördergeld einzuführen.
Je nach Pflegestufe sollte das Fördergeld zwischen 100 und 300 Euro pro Monat betragen. Leider wurde auch dieser Vorschlag der AfD-Fraktion von allen anderen Mitgliedern des Dresdner Landtages abgelehnt. Saarland-Mandatsträger spenden für Hochwasseropfer. Der Großteil der gewählten AfD-Mandatsträger aus dem Saarpfalz-Kreis hat sich spontan dazu entschlossen, ihre Juli-Aufwandsentschädigung ganz oder teilweise zu spenden. Das Geld geht an die Hochwasserhilfe der AfD Rheinland-Pfalz. Auch der Bundestagsabgeordnete Dr. Christian Wirth und der Landtagsabgeordnete Lutz Hecker haben sich an dieser Aktion beteiligt. Wirth hatte bereits vorab als Mitglied der Landesgruppe Rheinland-Pfalz-Saarland im Bundestag eine Spende geleistet und zur breiten Unterstützung aufgerufen. Bei der Aktion kam letztendlich ein 4-stelliger Betrag zusammen, Geld, das vor Ort dringend benötigt wird und zu 100% den Betroffenen zugutekommt. Dazu wurden viele Sachspenden, aber auch Hilfe vor Ort geleistet. Der Kreisvorsitzende Markus Löw sagte uns:
Die schrecklichen Bilder aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben uns alle erschüttert und tief berührt. Wir danken daher allen Helfern vor Ort, die in vielen selbstlosen Einsätzen ihren Beitrag dazu leisten, dass die Schäden dieser Katastrophe beseitigt werden. Es war für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir zumindest einen kleinen finanziellen Beitrag beisteuern, um Hilfe vor Ort zu ermöglichen. Ich möchte ausdrücklich allen Helfern danken, die nicht nur durch Geldspenden, sondern auch durch Sachspenden und gerade auch durch ihren persönlichen Einsatz vor Ort geholfen haben und weiterhin Hilfe leisten.
Mecklenburg-Vorpommern, nein zur Impfpflicht durch die Hintertür. Konzerte nur für Geimpfte, Essen gehen nur für Geimpfte, Urlaub nur mit Impfpass. Die AfD-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern kritisiert die immer lauter werdende Diskussion um Privilegien für gegen Covid-19 Geimpfte. Der Fraktionsvorsitzende Nikolaus Kramer:
Diese Entwicklung haben wir seit Beginn der Impfdebatte befürchtet und uns strikt gegen eine rechtliche Besserstellung für Geimpfte ausgesprochen. Impfen muss freiwillig bleiben. Dem Staat steht es nicht zu, diese individuelle Entscheidung mit Grundrechtseinschränkungen zu erzwingen. Es lässt doch tief blicken, wenn die Skepsis der Bürger gegen Covid-19-Impfstoffe nach mehr als einem Jahr Pandemie so hoch ist, dass von staatlicher Seite Repressionen gegen den Souveränen in Betracht gezogen werden müssen. Was bleibt also von der propagierten Impffreiwilligkeit? Rein gar nichts. Die AfD-Fraktion spricht sich erneut gegen Grundrechtseinschränkungen im Allgemeinen und im Besonderen gegen Einschränkungen für Ungeimpfte aus. Der Staat setzt damit den mündigen Bürgern die Pistole auf die Brust. Das grenzt an Nötigung. Grundrechte sind Abwehrrechte gegen den Staat und müssen auch solche bleiben.
Soweit ausgewählte Nachrichten aus den Landesverbänden und Fraktionen der AfD für diese Woche. Die Redaktion von AfD Kompakt liefert Ihnen den kompletten Nachrichtenüberblick stündlich aktualisiert direkt auf Ihr Mobiltelefon oder den PC. Auf afdkompakt.de, bei Telegram und Facebook klicken Sie vorbei. Reden Sie sehr gerne mit, kommentieren Sie sehr gerne. Wir freuen uns sehr darauf, von Ihnen zu hören. Das geht am einfachsten per Telefon. Einfach anrufen 030 439 70765 oder Sie schicken uns eine Nachricht per WhatsApp oder eine Nachricht per Telegram. Bitte Sprachnachrichten, die lassen sich am besten im Podcast hörbar machen. Die Kontakttelefonnummern und alle Links finden Sie in der Beschreibung dieses Podcasts. Es sind noch 8 Wochen bis zur Wahl und wir haben noch 10 Länder vor uns. Da gibt's direkt vor der Wahl 2 Sondersendungen, damit für alle Platz ist. Unsere Wahlserie in 7 Tage Deutschland ist heute in Brandenburg. Unser Reporter Tobias Weber ist ganz in den Norden des Bundeslandes gefahren. Im Landkreis Uckermark konnte es der dortige Kreisverband der AfD nicht abwarten und hat schon, auch wenn der offizielle Beginn des Wahlkampfes in Brandenburg erst diesen Samstag ist, einen eigenen Wahlkampfauftakt gemacht in der Kreisstadt Prenzlau, mitten in der Einkaufsstraße.
Hier in der Uckermark, da rollt nicht nur der Wagen, sondern da ist ein ganzer Doppeldeckerbus angerollt. Das ist der Volksexpress, unser Wahlkampfbus, der in Prenzlau zum Wahlkampfauftakt Platz genommen hat in der Innenstadt. Das Volksfest funktioniert wunderbar. Bei mir ist Steffen Kortry, er ist Bundestagsabgeordneter. 4 Jahre lang hat er sich das Parlament von innen angucken dürfen. Und meine Frage natürlich an Steffen Kortry: Ja, Steffen, was ist da los im Deutschen Bundestag? Wie waren diese 4 Jahre? Was sind das für Eindrücke, die man mitnimmt?
Ja, immer wieder Ernüchterung, die sich breit macht. Also wir können vernünftige Argumente bringen, werden natürlich nicht gehört. Aber da sage ich nichts Neues, kann das nur bestätigen. Und dann haben wir natürlich die Ideologisierung auch mit allem drum und dran, was dazugehört. Nicht nur im Energiesektor, da ist es ja relativ klar, aber auch im Wirtschaftssektor. Also Bundesminister Altmaier, der ist nur noch ein Abnicker für diese ganzen Dinge. Lieferkettengesetz, deutsche Unternehmen sollen jetzt für Unternehmen im Ausland gerade stehen, wenn die also Mist bauen in Sachen Menschenrechte, in Sachen Arbeitnehmervernetzung, Arbeitnehmerrechte, dann werden also die deutschen Unternehmen hier vors Gericht gezerrt. Das ist eigentlich schon Anfang vom Ende des Wirtschaftens bei uns. Und solche Anachronismen sind zuhauf und verstärken sich leider mit Zunahme dieser Ideologisierung der gesamten Politik.
Wir von 7 Tage Deutschland haben uns ja öfters darüber unterhalten. Endgültig, ich kann mich noch gut daran erinnern, im letzten Jahr endgültig die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben sie dann, wo die Corona-Hilfen unter anderem auch von Peter Altmaier, dem Bundeswirtschaftsminister, verkündet wurden. Keiner hat gesagt, woher das Geld kommt, aber die Hilfen waren da.
Genau, aber die waren ja natürlich erstmal nicht da, ne? Also die Novemberhilfen, ne? Die sind ja eigentlich dann erst im März geflossen, vereinzelt vorher, aber so richtig dann erst später in Gang gekommen. Und daran sieht man, wie unfähig mittlerweile die Behörden und die Bundesregierung ist. Das zeigt sich ja jetzt auch in der Flutkatastrophe, wie unfähig die Behörden geworden sind, weil sie eben politisiert wurden. Also es ist viel wichtiger, dass der Verantwortliche, der Chef einer Behörde, also das richtige Parteibuch hat und die richtige Klima-Pseudopolitik macht und die richtige Ideologie, als dass er fachlich an seinem richtigen Platz ist. Und das ist das ganz Verwerfliche in unserem Land. Und da kommen wir immer mehr hin. Das war früher nicht so. Da waren die Behörden entpolitisiert. Das ist heute nicht mehr so. Und den Salat erleben wir. Wir erleben also nicht nur auf dem Gebiet Niedergang Deutschlands, sondern leider auch in allen anderen Gebieten.
Ein großes Gebiet, was Sie natürlich auch immer bearbeitet haben, ist die Energiewende. Narretei in Reinkultur, wenn man so möchte. Wir schalten alles ab und schalten nichts Neues an. Wo soll das hinführen?
Ja, irre. Das führt zu Toten, könnte man sagen. Wenn es sich bewahrheitet, dass die Talsperren dort im Katastrophen, im Flutgebiet extra lange noch offen, also nicht geöffnet wurden, extra noch lange mit dem hohen Wasserstand belassen worden sind, weil man sich sagte, wir wollen hier Energie erzeugen, aber erst zum späteren Zeitpunkt. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, die Behörden mauern, wir kriegen noch keine Informationen darüber, ob es wirklich so war, aber ich kann es mir gut vorstellen. Das ist im Großen und im Kleinen so. Energiewende, Windenergie, Abschaltung der Kernenergie. Kernenergie ist mit Abstand die sicherste Versorgungsart mit Strom. Die wenigsten Menschen sterben durch den Energieträger Kernenergie. Mehr noch durch Windenergie und Solarenergie. Und das ist eben das Verwerfliche, dass das nicht ehrlich gesagt wird, ne?
Ganz abgesehen davon, dass Photovoltaik auch sehr viel besondere Zutaten braucht, sprich besondere, man kann eine Photovoltaikanlage nicht ohne Kobalt, ohne Mangan und so weiter bauen und das muss irgendwo herkommen.
Das ist genau die gleiche Lüge, die uns aufgetischt wird. E-Mobilität sei sauberer, was immer man mit diesem Begriff meint, aber man meint, das hätte keine Probleme, aber wenn wir gucken, E-Mobilität und eben auch diese PV-Photovoltaik-Paneele, das ist Sondermüll. Und E-Mobilität, eben Kobaltabbau ist ganz, ganz gesundheitsschädlich für die Menschen im Kongo. Lithiumabbau in Südamerika, ganz, ganz gesundheitsschädlich. Es gibt dort Bauern, die kein Grundwasser mehr bekommen und wenn, dann nur noch verseuchtes, weil die Abbaumethoden für Lithium eben leider so sind, wie sie sind. Und dazu sagt kein Grüner hier was. Dazu nimmt kein Grüner Stellung, dass der Diesel eigentlich mittlerweile sauberer ist, wenn man diesen Begriff dann haben möchte und auch sogar weniger CO2 in die Luft stößt, als die dreckige und ineffiziente E-Mobilität oder eben von der Sonne Strom gewinnen zu wollen, völliger Irrsinn. Also wir kommen an Kernenergie nicht vorbei. Das kriegen alle Länder dieser Erde mit, nur wir nicht. Aussteigen tun nur noch ein paar und die, die es gemacht haben, die steigen wieder ein. Niederlande steigt jetzt wieder ein, Polen baut. In China sind, glaube ich, 40 oder 50 in Planung und im Bau. Auch die steigen auch wieder in Kohle ein. Also das ist völlig irrsinnig, was hier passiert. Völliger Irrsinn. Wir werden also entweder von Deppen regiert oder man will Deutschland deindustrialisieren und uns wissentlich unseren Wohlstand nehmen.
Dafür kaufen wir aber dann den Atomstrom von unseren Nachbarn.
Ich sag ja, von Deppen regiert, ne? Atomstrom kriegen wir aus Frankreich, wenn wir Strom brauchen aus Frankreich, also Atomstrom. Oder eben aus Polen, unserem anderen Nachbarn. Und der ist aus Kohle gemacht. Und wir exportieren damit nur Arbeitsplätze und Wohlstand.
Ja. Es gibt viel zu tun.
Es gibt viel zu tun. Wählen wir AfD.
Warum es so wichtig ist, die AfD zu wählen bei der Bundestagswahl, bei der anstehenden, dazu stimmen hier vom Sommerfest in Prenzlau.
Damit sich hier im eigenen Land mal ein bisschen was tut wieder. Was Positives tut, sagen wir mal so.
Und es ist sehr wichtig, dass wir recht anständige Opposition haben. Wer ist denn die gegen Altparteien sich dagegen stellen?
Gegen Pol, gegen die anderen Parteien. Damit endlich mal was gesagt wird, was wahr ist und nicht immer gelogen. Oh, Entschuldigung.
Aus dem einfachen Grund, weil es die einzige Partei ist, die sich darum kümmert, was uns angeht. Alle anderen sehen immer nur zu, dass sie ihre Sitze behalten, ihre Plätze behalten, aber im Endeffekt vergessen sie, dass sie Vertreter des Volkes sind. Sie wurden gewählt und weigern sich, mit der AfD zusammenzuarbeiten, obwohl so viele Prozent die AfD da reinwählen wollen. Und das ja nicht ohne Grund. Wir wollen uns gut vertreten fühlen. Und das durch die AfD. Und deshalb ist es wichtig.
Also darum dran denken, am 26. September AfD wählen. In 7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.
Dankeschön an unseren Podcast-Reporter Tobias Weber in Prenzlau. Wir gucken jetzt ganz oben auf die Landesliste. Angeführt wird sie vom Ehrenvorsitzenden und aktuellen Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Dr. Alexander Gauland. Von ihm hören wir gleich. Vorher stellen wir Ihnen Platz 2 der Landesliste vor. René Springer, schon jetzt Abgeordneter des Bundestages, Sprecher der Fraktion für Arbeit und Soziales, der mit vielen klugen Anfragen die Merkel-GroKo eins ums andere Mal in Erklärungsnot brachte. Zum Beispiel, als er wissen wollte, wie viel Geld Deutschland jedes Jahr für im Ausland lebende Kinder von EU-Ausländern zahlt. Die Antwort der Regierung war sowas wie ein mittelschweres Beben. Seit 2010, so musste Merkel zugeben, haben sich die Zahlungen fast verzehnfacht. 343 Millionen Euro Kindergeld überweist Deutschland im Jahr auf ausländische Konten für Kinder, die oft Deutschland noch niemals gesehen haben. René Springer möchte für Brandenburg wieder in den Bundestag.
Die Entscheidung für den Bereich Arbeit und Soziales rührt daher, dass ich grundsätzlich einen Faible habe für soziale Themen. Ich war, das kann man aus meiner Vita ja auch entnehmen, von 2004 bis 2009 Mitglied der SPD. Und das rührte eben auch daher, dass ich mal dachte, das sei eine soziale Partei. Ich wurde in eines Besseren belehrt und 2009 habe ich ja nun die SPD auch verlassen. Aber das soziale Thema hat mich bis heute begleitet. Was auch daran liegt, dass ich aus einem Elternhaus komme, das recht einfach ist. Meine Eltern sind keine Akademiker, sondern waren immer einfache Arbeiter und sind es bis heute geblieben. Und ich weiß, wie schwer es für meine Eltern war, beispielsweise 3 Kinder durchzukriegen und wie schwer es ist, überhaupt quasi zu bestehen mit einem geringen Einkommen. Den Kindern dann doch zum Beispiel ein gutes Leben zu ermöglichen und eben doch ein, zweimal im Jahr in den Urlaub zu fahren. Das alles ist eben heute nicht mehr so einfach. Und umso dringlicher wird die Frage, wie löst man eigentlich sozialpolitische Probleme, wie entlastet man Familien und wie schafft man eine Gesellschaft, in der man wieder mit Freude Kinder auf die Welt bringt und unsere Gesellschaft damit in gewisser Weise auch erhält und eine Zukunft gibt.
Vor kurzem gab es eine Anfrage von Ihnen, die hat auch viel Reichweite bekommen, wurde auch von den Medien viel aufgenommen. Da ging es ums Kindergeld und Sie haben die Erkenntnis erhalten, dass immer mehr deutsches Kindergeld von der Bundesregierung ins europäische Ausland überwiesen wird. Welche Tragweite haben die Erkenntnisse, die Sie da gewonnen haben eigentlich?
Grundsätzlich ist es so, dass ich tatsächlich viel mit kleinen Anfragen arbeite, weil ich glaube, dass es viel aufzudecken gibt. Und das haben wir ja auch gezeigt im Bereich der Migration, aber eben auch im Bereich europäische Sozialpolitik und am Ende eben auch Familienpolitik. Eines der Themen, das ich seit langem bearbeite, ist die Frage, wie geht man eigentlich mit deutschem Steuergeld um? Und ein kleiner Ausschnitt zeigt uns, dass damit verantwortungslos umgegangen wird, dass man Jahr für Jahr Millionenbeträge, dreistellige Millionenbeträge ins europäische Ausland überweist an Kindergeld. Und da habe ich eine Auffassung, die steht eben konträr zu dem, was das Europa von heute möchte und was auch die Bundesregierung möchte. Ich glaube, dass unsere Steuermittel eingesetzt werden sollten für unsere Interessen, für unsere Bedürfnisse und nicht für rumänische Kinder, die in Rumänien leben, also nicht mal hier leben, sondern in Rumänien. Und da denke ich, ist es einfach fair zu sagen, dass wenn es diese Sozialleistung gibt, weil Rumänen hier beschäftigt sind, aber ihre Kinder in der Heimat lassen, dann sollte man doch so fair sein und das Kindergeld auf das Niveau vor Ort anpassen. Es kann nicht sein, dass am Ende Kindergeldbeträge nach Rumänien überwiesen werden, mit denen man sich dort beispielsweise eine Wohnung leisten kann. Das ist in Deutschland einfach nicht denkbar. Und somit werden im Grunde deutsche Eltern gegenüber rumänischen Eltern benachteiligt. Und diese Benachteiligung ist zum himmelschreiend ungerecht. Und das muss gestoppt werden. Und dafür setze ich mich ein. Und dafür mache ich eben diese Pressearbeit, um die Öffentlichkeit für dieses Thema zu sensibilisieren.
Sie haben ja nun eine Legislaturperiode im Deutschen Bundestag miterlebt. Was war in diesen letzten 4 Jahren Ihr größter politischer Erfolg?
Bevor ich zu den größten politischen Erfolgen komme, muss ich eins sagen. Man kann es nicht glauben, mit welchem Stumpfsinn man sich da auseinandersetzen muss. Ich habe ja die Erwartungshaltung, dass in diesem Hohen Haus im Sinne unserer Gesellschaft Entscheidungen gefällt werden und dass man sachorientiert und zielorientiert über Probleme debattiert und am Ende das stärkere Argument sich durchsetzt. Aber gefühlt 90% der Reden fangen damit an, einer Partei wie der unsrigen vorzuwerfen, wir würden ja nur Hass und Hetze von uns geben. Wir stellen uns da also sorgfältig hin, tragen Argumente vor, hoffen mit den Argumenten zu überzeugen, aber auf diese Argumente wird überhaupt nicht eingegangen. Das muss man erstmal in Einklang bringen mit seiner eigenen Erwartungshaltung und das erfordert sehr, sehr viel Toleranz und sehr viel Geduld, einfach trotzdem weiterzumachen, auch wenn man im Plenum beschimpft wird als Nazi, Nationalsozialist und was es da nicht alles schon gab. Es ist unglaublich, wie das Niveau in diesem Parlament durch die Altparteien nach unten gezogen wird. Und zur zweiten Teilfrage, was die größten Erfolge sind. Für mich waren eigentlich die größten Erfolge die Themen in die Öffentlichkeit zu bringen. Das heißt, das Kindergeld ist ja ein so ein Thema, was wir über Jahre bespielt haben, was immer wieder den Weg in die Presse schafft, weil nun mal niemand versteht, dass wir 400 Millionen Euro im Jahr ins Ausland überweisen, während wir hier genug sozialpolitische Probleme haben. Aber viele Fragen der Migrationspolitik, wofür ich bei uns im Arbeitskreis Arbeit und Soziales zuständig bin, auch die mussten und müssen beleuchtet werden. Dass beispielsweise die Zuwanderung eben nicht dazu führt, dass wir Fachkräfte gewinnen, sondern dass wir im Grunde eine Einwanderung in die Sozialsysteme haben. Auf jeden, der in den letzten 2 Jahren zu uns gekommen ist, kommen 2,4 Sozialhilfeempfänger. Das ist keine nachhaltige Sozialpolitik. Und das sind so Dinge, dadurch, dass es uns gelungen ist, die in die Öffentlichkeit zu tragen, mit kleinen Anfragen, haben wir ein Stück weit Menschen erreicht und auch Wähler und zukünftige Wähler gewinnen können. Und das ist die zentrale Aufgabe, die wir nun mal haben. Die Gesellschaft davon zu überzeugen, dass wir eine richtige, zukunftsgerichtete Politik machen, dass wir da sind und dass wir eben vernünftig und sachorientiert arbeiten.
Ich möchte abschließend gerne noch mal mit Ihnen einen Blick in die Zukunft werfen. Wo wollen Sie in den nächsten 4 Jahren Ihre Schwerpunkte setzen?
Ich würde meinen Schwerpunkt schon gerne im Bereich Arbeit und Soziales belassen. Da haben wir uns vieles aufgebaut. Und da bin ich nicht allein für verantwortlich, sondern es gibt ja viele Abgeordnete, die sich für Arbeit und Soziales einsetzen. Es gibt viele Mitarbeiter, Fachreferenten, die das unterstützen. Und wir sind zu einem guten Team geworden und arbeiten sehr effektiv zusammen. Und wir wollen diese Zusammenarbeit fortsetzen und eben mehr Themen in die Öffentlichkeit tragen, auch im Plenum uns noch deutlicher hervorheben durch eine zukunftsweisende und auch nachhaltige Sozialpolitik. Und da sehe ich schon eine wesentliche Aufgabe für mich auch da, dass wir uns weiter professionalisieren und dass die Fraktion eben in den nächsten 4 Jahren noch überzeugender auftritt.
Das Interview hat Lisa Lehmann für AfD-TV geführt. René Springer lebt im brandenburgischen Eberswalde und möchte auch dem nächsten, dem 20. Deutschen Bundestag, wieder angehören. Auf Platz 2 der Landesliste stehen diese Chancen mehr als gut. Auf dem ersten Platz und damit Spitzenkandidat in der Mark ist Dr. Alexander Gauland.
Wir werden Sie jagen! Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen! Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
Alexander Gauland am Bundestagswahlabend 2017. Es war der bis dahin wohl größte Erfolg der AfD und für Alexander Gauland persönlich die Vollendung eines 5-jährigen politisch harten Kampfes. Der heute 80-Jährige ist Gründungsmitglied der AfD und bereits bei der Bundestagswahl 2013 gehörte er zum Spitzenteam. Nur knapp scheiterte die Partei damals an der 5%-Hürde. Doch die politisch kapitalen Fehler der zweiten Merkel-Großen Koalition von 2013 bis 2017 machten die AfD zur gefragten politischen Kraft in Deutschland. 2017 endlich der Einzug in den Bundestag mit furiosen 12,6%. Das hatte damals der Partei niemand zugetraut. Die AfD als führende Oppositionspartei im Parlament. Alice Weidel und Alexander Gauland wurden Fraktionschefs. Es geht um den Zusammenhalt der Gesellschaft, denn Deutschland wird zunehmend unter anderem mit der Integrationspolitik völlig überfordert, so Gauland im Bundestag.
Die deutsche Gesellschaft ist ein Wunderwerk. Deutschland hat 83 Millionen Einwohner. 44 Millionen davon, die reichliche Hälfte, sind berufstätig im weitesten Sinne. 27 Millionen zahlen mehr Steuern an den Staat. Alle anderen leben von diesen Steuern. Zieht man jetzt noch diejenigen ab, die zwar Steuern zahlen, aber auch aus Steuermitteln bezahlt werden, Beamte, Soldaten, Politiker, Lehrer, bleiben 15 Millionen wirkliche Steuerzahler übrig. Diese kleine Gruppe trägt den gesamten Gesellschaftsaufbau und diesen Haushalt.
Ein Phänomen, das in den letzten 10 Jahren immer mehr Dynamik bekommen hat. Immer weniger Steuerbürger zahlen ein, immer mehr Menschen, die zum guten Teil gar nicht hierher gehören, holen ab. Das geht nur, weil Deutschlands Wohlstand durch die Leistungsträger finanziert wird. Doch die Menge der hochqualifizierten Fachkräfte wird immer kleiner.
Weil jährlich etwa 140.000 Hochkompetente, wie sie der Migrationsforscher Gunnar Heinzer nennt, dieses Land verlassen. Und im Gegenzug nach derzeitigem Stand um die 200.000 sogenannte Flüchtlinge hereinkommen, von denen nicht nur kaum einer hochkompetent ist, sondern viele Analphabeten sind. In Deutschland, meine Damen und Herren, lebt bereits eine große soziale Unterschicht, in der fast 8 Millionen entweder keine Arbeit haben oder nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Diese Zahl wächst seit 2015 durch die Zuwanderung von gering- und unqualifizierten Rassern.
Und wird in den kommenden Jahren exponentiell weiter ansteigen. Gauland fordert darum erneut vor allem die Interessen der deutschen Staatsbürger ein, die hier die Leistung bringen. Geboren wurde er am 20. Februar 1941 im sächsischen Chemnitz. Doch der spätere DDR-Bürger wechselt zum Studium dann nach Westdeutschland, ein Jahr vor dem Mauerbau 1961. Gauland studiert in Marburg und Gießen Jura, Politik und Geschichte. In den 70er Jahren dann politisch steile Karriere, allerdings erstmal auf CDU-Ticket in Bonn und dann in Hessen. Dort wurde er Chef der Wiesbadener Staatskanzlei unter dem damaligen hessischen Ministerpräsidenten Walter Wallmann. Alexander Gauland kennt also das politische Geschäft von der Pike auf bis in höchste Regierungsämter. Jetzt geht es für ihn erneut um das Mandat zum 20. Deutschen Bundestag. Er kommt über die Landesliste Brandenburg, Platz 1. Er ist der Spitzenkandidat. Doch Gauland weiß, das wird kein Selbstläufer, sondern er muss im Wahlkampf unermüdlich raus. Und er will raus zu den Wählern, gerade nachdem diese fast ein Jahr lang durch die Corona-Maßnahmen eingesperrt waren. Darum hat sich der Landesverband in Brandenburg extra einen Doppeldecker-Wahlkampfbus zugelegt.
Man ist beweglich. Brandenburg ist ein Flächenland. Wir haben eine Menge Wahlkreise. Von daher ist es wichtig, dass alle Wahlkreise angefahren werden. Also braucht man natürlich ein Fahrzeug. Das ist völlig klar.
Was wird denn so Ihr Schwerpunkt sein persönlich in diesem Wahlkampf? Worauf werden Sie abheben?
Im Grunde genommen, wie in jedem Wahlkampf, müssen wir in der schwierigen Nach-Corona-Zeit wieder an die Leute herankommen. Das ist ja nicht so einfach und von daher ist der Bus in der Situation auch wichtig, dass wir jetzt wieder den Bürgern direkt gegenüberstehen. Und das ist das Wichtigste bei dieser Wahl.
Alexander Gauland, René Springer, Steffen Kotré, drei Brandenburger von vielen auf der Landesliste der AfD und der Direktkandidaten, die sie mit ihrer Stimme in den nächsten Bundestag wählen können. Damit es für möglichst viele klappt, bitte alle zwei Stimmen für die AfD am 26.09. und das in ganz Deutschland. Drei, die sich dafür einsetzen, dass es in Deutschland bald wieder normal zugeht mit einer sehr starken AfD im Bundestag. Die AfD Brandenburg feiert am Samstag, 31. Juli, ihren Wahlkampfauftakt in Cottbus. Um 16 Uhr geht es los, direkt vor der Stadthalle. Sie sind alle, wenn es nicht zu weit weg ist, herzlichst eingeladen. Und bevor es nun für alle ins Wochenende geht, noch eine letzte, aber durchaus wichtige Amtshandlung in der nächsten Woche. Ich ziehe das los, ordentlich gefaltet. Macht unsere Wahlserie Station in Bremen. Da sind wir nächsten Freitag und Sie sind dann hoffentlich auch wieder hier zu 7 Tage Deutschland mit mir, Detlef Frier. Bis dahin. Tschüss.